Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Und das hören Sie heute bei uns in der kommenden halben Stunde. Buddhistische Mönche im zivilen Ungehorsam. Welche Rolle spielen die Religionen und Religionsvertreter im Widerstand gegen die Militärjunta in Myanmar? Kampf gegen Judenfeindlichkeit in den evangelischen Gemeinden. Marion Gardai ist seit kurzem Antisemitismusbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Und Angst vor der Frau unter der Burka. Ismail Saidis Theaterstück Dschihad ist in vielen Ländern der Welt ein voller Erfolg. Jetzt hat der Autor eine Bilanz der Aufführungen und Publikumsgespräche vorgelegt. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Trotz der Gewalt des Militärs gehen die Proteste in Myanmar weiter. Vor knapp 2 Monaten hatte das Militär die gesamte Staatsgewalt wieder an sich gerissen. Es nahm demokratisch gewählte Volksvertreter wie die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi fest und verhängte den Notstand. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seitdem mindestens 149 Menschen bei den Protesten gegen die Militärjunta getötet. Tausende sitzen im Gefängnis. Auch buddhistische Mönche beteiligen sich an den Protesten. Sie spielten schon früher eine wichtige Rolle im Widerstand gegen die Militärjunta. Myanmar ist stark vom Buddhismus geprägt. 89% der Bevölkerung gehören dem Buddhismus an. Aber auch die Vertreter anderer Religionsgemeinschaften üben zivilen Ungehorsam gegen Gewalt und Diktatur. Lena Bodewein war in Myanmar unterwegs.
Seit der Widerstand gegen den Militärputsch begonnen hat, seit Anfang Februar, gehen auch buddhistische Mönche in Myanmar auf die Straße. Als Menschen und als religiöse Führer müssen sie allen helfen, die leiden und die Hilfe brauchen, sagt einer von ihnen. Denn wir sind alle eins.
Darum marschieren wir täglich auf den Straßen. Wir beten und singen. Wir drücken unsere Ablehnung des Militärs aus. Und wir beten für die, die leiden. Wir zeigen, dass wir keine Diktatur wollen, sondern Demokratie.
So der Mönch U Mandala Lingaria aus Mandalay im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. In dieser Woche hat der buddhistische Mönchsrat Myanmars, das Sangha Mahanayaka, die Militärjunta aufgefordert, das Blutvergießen zu beenden. Die hochrangigen buddhistischen Führer haben eine bewaffnete Minderheit der Folter und des Mordens beschuldigt. Und vor allem haben sie sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. Ein bedeutender Schritt, den Mönche wie U Mandala Lingaria begrüßen.
Das Sangha ist eine alte Organisation, eine religiöse Institution, die seit den alten Königreichen mit ihren Pagoden und Klöstern existiert. Sie haben Einfluss und haben in der Geschichte Myanmars immer eine wichtige Rolle gespielt.
Die sogenannte Safran-Revolution von 2007 wurde maßgeblich von buddhistischen Mönchen mitgetragen. Diesmal treten auch die anderen Religionsgruppen in Myanmar deutlich für den Frieden ein. Da sind Geschichten, wie Aktivisten in einem Hindu-Tempel Zuflucht finden. Da sind Bilder, wie die Ordensschwester Ann Rose Nutong auf Knien die Polizisten abhalten wollte, einen Protest gewaltsam aufzulösen. Und der Papst sagte daraufhin: Auch ich knie auf den Straßen von Myanmar und sage, beendet die Gewalt. Auch ich öffne meine Arme und sage, lasst den Dialog siegen. Der Erzbischof von Yangon, Kardinal Charles Bo, ruft zu einem weltweiten Gebet für Versöhnung in Myanmar auf.
But they were met with bullets, beatings, bloodsheds and the grief.
Denn da sind Pistolenkugeln, Schläge, Blutvergießen und Kummer. So viele sind auf unseren Straßen verwundet oder getötet worden. Auch in unseren ethnischen Staaten, auch dort, wo es seit Jahren einen Waffenstillstand gibt, greift das Militär wieder Zivilisten an, vertreibt Tausende und lässt eine humanitäre Krise eskalieren. Und in diesen dunklen Zeiten müssen wir als Kirche Zeuge sein, ein Instrument für Gerechtigkeit und Frieden und Versöhnung.
Beten ist das eine. Der Mönch U Mandala Lingaria erzählt, dass in seinem Kloster Aktivisten über Nacht Schutz suchen. Andere Menschen bringen Essen und Wasser, um der Bewegung des zivilen Ungehorsams zu helfen. Für sein Land wünscht er sich
Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Ich möchte Freiheit für andere Religionen wie Islam, Christentum und auch für nicht-religiöse Gruppen und für alle LGBTQ, eine friedliche Gesellschaft mit Gerechtigkeit. Ich will keinen Krieg und keine Gewalt.
Das ist eine Vision der Zukunft, die von der Gegenwart Myanmars weit entfernt ist.
Ziviler Ungehorsam gegen die Militärjunta. Lena Bonewein berichtete aus Myanmar über den Protest buddhistischer Mönche und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften. Bis heute ist Antisemitismus in Deutschland in allen gesellschaftlichen Gruppen verbreitet. Untersuchungen haben antisemitische Vorurteile bei gut 20-25% der Bevölkerung nachgewiesen. Das betrifft auch Mitglieder der katholischen und der evangelischen Kirche. Judenfeindlichkeit reicht in den christlichen Kirchen geschichtlich weit zurück. Daran hat auch die Reformation nichts geändert. Zum 500. Jubiläum der Reformation im Jahr 2017 hat sich die evangelische Kirche deshalb mit den judenfeindlichen Schriften von Martin Luther auseinandergesetzt. Und im Kampf gegen Antisemitismus gibt es seit Ende 2019 in der evangelischen Kirche in Deutschland einen Antisemitismusbeauftragten. Die evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz hat jetzt nachgezogen. Dort ist seit neuestem die Berliner Pfarrerin Marion Gardey im Amt. Carsten Dippel hat mit ihr gesprochen.
Marion Gardey blickt mit Sorge auf die jüngste Entwicklung. Verschwörungsmythen sind populär. In vielen dieser Erzählungen lassen sich klassische antisemitische Muster erkennen, die an die Tradition des christlichen Judenhasses anknüpfen. So kam es zu einer eindrücklichen Szene auf einer Demonstration von Querdenkern im vergangenen Jahr in der Nähe des Reichstages. Ein jüdischer Aktivist filmte die Szene, bis er dem Redner auf dem Podium auffiel. Von der Bühne fragte der, provozierend ins Publikum, wer hat Jesus getötet? Und etliche skandierten, die Juden. Dass es ausgerechnet das Kernmotiv des jahrhundertealten christlichen Judenhasses in eine Kundgebung von Querdenkern schaffen würde, ist für Marion Gardey kein Zufall.
Politischer Antisemitismus und theologischer Antijudaismus sind nicht deckungsgleich, aber ich glaube, sie haben eine größere Schnittmenge, als wir bisher geglaubt haben. Das macht mir große Sorgen. Ich finde, hier haben wir als Kirche eine besondere Aufgabe, das aufzuklären und dagegen anzutreten.
Als Beauftragte für Erinnerungskultur hat sich Marion Gardey seit vielen Jahren intensiv mit der Rolle ihrer Landeskirche im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Ein wichtiges Anliegen der engagierten Theologin ist die Aufarbeitung der Zwangsarbeit für kirchliche Arbeitgeber. Aber auch die Frage, wie man mit baulichen Relikten umgeht, seien es mittelalterliche Schmähplastiken oder Kirchenbauten mit nationalsozialistischen Bildmotiven. Mit ihrer Berufung zur Beauftragten für jüdisches Leben und dem Kampf gegen Antisemitismus will die evangelische Kirche in Berlin und Brandenburg ein Signal setzen. Man wolle den Kontakt zu den jüdischen Gemeinden der Region stärken und zugleich in der Theologie antijüdische Motive offenlegen, sagt Gardey.
Wir haben sozusagen als Landeskirche in der Hinsicht, glaube ich, unsere Hausaufgaben gemacht und nicht nur als Pflichtübung, sondern wirklich auch mit dem Herzen. Und wir haben das sogar in unserer Grundordnung verankert, dass das Gespräch mit den jüdischen Glaubensgeschwistern auf Augenhöhe ganz wesentlich zu unserer Identität als Kirche dazugehört.
Die evangelische Kirche blickt auf Jahrzehnte des christlich-jüdischen Dialogs. Sie hat nach der Shoah in einem mühsamen Prozess zur Aufarbeitung und Selbstreflexion gefunden. Ein Prozess, der Früchte getragen hat. Viele evangelische Christen engagieren sich persönlich in der Versöhnungsarbeit, etwa bei der Aktion Sühnezeichen. In der zurückliegenden Lutherdekade wurden die judenfeindlichen Schriften des Reformators problematisiert. Eine neue Perikopenordnung wurde eingeführt, in der dem Alten Testament deutlich mehr Raum gegeben wurde. Es ist viel geschehen.
Gleichwohl scheint es so zu sein, dass vieles davon nicht im Alltag der Gemeinden angekommen ist. Also jede Generation neu muss ja diese Erkenntnisse sich erarbeiten, muss selber feststellen, dass das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen ist.
Antijüdische Motive seien in der christlichen Lehre und Praxis noch immer fest verankert, sagt Christian Staffer, der seit Ende 2019 Antisemitismusbeauftragter der EKD ist. Der Jude, so Staffer, fungiere vielfach noch immer als Negativfolie für das christliche Selbstverständnis. Stereotype ließen sich nicht ohne weiteres durch noch so sinnvolle kirchliche Grundordnungen beseitigen.
Sie sind so tief eingeprägt. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir diese Identitätskonstruktion des Christlichen, die auf Kosten einer Negativfolie funktionieren, bis wir das deutlich vermindert haben. Das braucht lange, lange Zeit.
Antijüdische Motive fänden sich überall. In der Sonntagspredigt, in Bildern, die im Konfirmandenunterricht vermittelt werden. Hinzu komme, dass heute manche friedensbewegte Christen scharfe Kritik am Staat Israel üben und diesen delegitimierten. In ihre Kritik zur Gewaltfrage in Nahost mischten sich alte Vorurteile, etwa wenn von den arroganten Israelis die Rede sei, die sich nichts sagen ließen und blind Gewalt gegen Palästinenser einsetzten. Es sind wirkmächtige Bilder, die sich auch in säkularisierter Form finden. Etwa wenn in Artikeln zum Nahostkonflikt von Israels Rache oder vom alttestamentarischen Gott die Rede ist. Die evangelische Kirche müsse Verantwortung übernehmen für diesen säkularen Antisemitismus, weil dort viele der aus dem Christentum kommenden antijüdischen Bilder verarbeitet würden, fordert Staffer.
Weil wir eine Tradition haben im antijüdischen Denken, weil wir immer noch in Alt-Neu, Liebe, Gewalt, werden Sie in ganz vielen Predigten werden Sie das entdecken. Das ist jetzt nicht Antisemitismus, aber es sind die Brücken dahin. Also der Rachegott, der alttestamentarisch auch noch wahrscheinlich Rachegott, das sind antijüdische Stereotypen.
Eigentlich sei man in der Theologie längst viel weiter, findet Alexander Deeg, Professor für praktische Theologie an der Universität Leipzig. Es waren in den 80er Jahren zunächst jüdische Forscher wie Shalom Ben-Kurin oder Pinchas Lapide, die neue Sichtweisen zur Ursprungsgeschichte des Christentums einbrachten. Auch die jüngere Forschung zeige, wie eng die Beziehung von Juden und Christen noch in den ersten beiden Jahrhunderten war, wie überholt das Bild einer strikten Trennung von urchristlichen und jüdischen Gemeinden sei. Und wie wichtig diese Perspektive eines sich über einen sehr langen Zeitraum allmählich aus dem Judentum heraus entwickelnden Christentums für das Verständnis dieser Beziehungsgeschichte sei. Noch vor 30 Jahren hätten Lehrbücher ein erschreckend negatives Bild von Jüdinnen und Juden gezeichnet. Die Erzählung von Jesus als dem christlichen Erlöser mit einer Abwertung des Judentums verbunden.
Ich hätte gehofft, dass die Auseinandersetzung mit Antijudaismus tatsächlich irgendwann mal vorbei sein könnte, dass wir es irgendwann überwinden könnten. Aber es zeigt sich, dass gewisse antijudaistische Haltungen und Einstellungen, Vorurteile immer noch da sind und sich augenscheinlich relativ leicht reaktivieren lassen, immer wieder vorkommen, teilweise auch gar nicht aus bösem Willen.
Ein gutes Beispiel für die eher unbeabsichtigte Tradierung eines höchst problematischen Bildes sei die populäre Erzählung von der Wandlung des Saulus zu Paulus. Didaktisch, so Deeg, sei es ungeheuer einfach, einen Saulus als bösartigen Juden, der Christen verfolgt habe, und einen bekehrten Paulus gegeneinander in Szene zu setzen. Vom Saulus zum Paulus werden ist sprichwörtlich. Das sei, so Deeg, komplett falsch. Wer genauer hinschaue, sehe einen jüdischen Menschen Shaul, der sein Leben lang mit der Frage gerungen habe, was das Jüdischsein angesichts der Christusoffenbarung bedeute. Genau hier müsse man ansetzen, fordert der Antisemitismusbeauftragte der EKD, Christian Staffer. Denn dass sich die Erkenntnisse der Forschung noch immer so wenig in der Praxis niederschlügen, sei einer falschen Prioritätensetzung in der Ausbildung geschuldet.
Also wir haben in den deutschen Ausbildungsstätten für Theologen, Theologinnen und Religionspädagogen und Pädagoginnen haben wir fast keine Judentumskunde, fast keine jüdisch-christlichen Lehrinhalte. Das ist dramatisch.
Auch Alexander Deeg kritisiert, dass man noch immer Theologie studieren könne, ohne eine einzige Veranstaltung zum Thema Judentum belegt zu haben. Am mangelnden Willen von Lehrkräften und Studierenden liege das nicht. Doch Studienordnungen ließen sich nicht so einfach verändern, erklärt Deeg. Es sei auch nicht damit getan, dass Judentum mit einer Übung oder Vorlesung abgehakt werde. Für das christliche Selbstverständnis sei die Beschäftigung mit dem Judentum vielmehr essentiell. Marion Gardai, die neben evangelischer auch jüdische Theologie in Jerusalem studierte, eckt mit ihrem Einsatz auch mal an. Doch die Kontroverse scheut sie nicht, und man darf davon ausgehen, dass sie die notwendige Debatte in ihrer Kirche zum Verhältnis von Christentum und Judentum, zur Auseinandersetzung mit jeglicher Form des Antisemitismus beleben wird.
Wir als Kirche müssen auch das jüdische Leben in seiner Vielfalt und Diversität wahrnehmen und mit unterstützen. Und ich glaube, es geht in den Kirchengemeinden nicht so sehr um einen rassistischen Antisemitismus, sondern es geht eher um überzogene Israel-Kritik und es geht um theologische Argumentation und am Ende auch um Gemeindemitglieder wachsam zu machen gegen solche Vorurteile oder solche Trends.
Marion Gardai war das. Sie ist die erste Antisemitismusbeauftragte einer evangelischen Landeskirche, nämlich der von Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Carsten Dippel hat mit ihr gesprochen. Drei junge Belgier mit nordafrikanischen Wurzeln gehen nach Syrien in den Krieg. Was sie dabei erleben, erzählt das Theaterstück Dschihad von Ismail Saidi. Er fragt in seinem Stück danach, wo Religion aufhört und Radikalisierung beginnt. Seit der Uraufführung in Brüssel Ende 2014 ist das Theaterstück ein voller Erfolg. Es tourte durch mehrere europäische Länder, wurde in Japan und Madagaskar aufgeführt und gilt in Frankreich als das Mittel im Kampf gegen islamistische Radikalisierung. Ismail Saidi, der selber auch mitspielt, tritt mit dem Stück in Schulen, Jugendzentren und sogar Gefängnissen auf. Nach jeder Aufführung gibt es eine Diskussion mit dem Publikum. Saidi hat die Reaktionen gesammelt und die Bilanz der Begegnungen in einem Buch niedergeschrieben. Susanne Krause hat den belgischen Dramatiker und Regisseur in Paris getroffen.
Comme en musulman France hat Ismail Saidi sein jüngstes Werk betitelt, wie ein Muslim in Frankreich. Eine Referenz an ein altes jüdisches Sprichwort, glücklich wie ein Jude in Frankreich. Und ein augenzwinkernder Verweis auf seine eigene Biografie, der mit 40er im Brüsseler Brennpunktviertel Scherbeek aufgewachsen, ist mit seiner Familie kürzlich nach Paris umgezogen, in das 19. Arrondissement, ein sehr lebendiges, multikulturelles Viertel. Weil er dem Geist der französischen Aufklärung, den Lumière, eine Hommage erweisen wolle, so Saidi. Und das, obgleich wegen der islamistischen Anschläge der letzten Jahre und den aktuellen politischen Debatten zum Kampf gegen religiösen Separatismus für Frankreichs Muslime die Stimmung rau geworden ist. Das schimmert auch in seinem jüngsten Buch durch, in dem Ismail Saidi die Begegnungen mit den Zuschauern seines Theaterstücks Dschihad resümiert.
La peur, c'est ce qui revient le plus. La peur et l'ignorance.
Die häufigsten Reaktionen im Publikum sind Angst und Ignoranz. Jeder hat Angst vor dem anderen, die muslimischen Franzosen vor den nicht-muslimischen Franzosen und umgekehrt. Hinzu kommt teils ein Mangel an Empathie. Mancher, der ein Recht auf Mitgefühl für sich einfordert, bringt selbst kein Mitgefühl für andere auf. Ängste auf beiden Seiten ist so eines der 10 Kapitel betitelt. Saidi schildert, wie bei der Diskussion nach der Aufführung ein Mann im Saal offen zugibt, dass verschleierte Musliminnen ihm Angst einjagen. Auf Nachfrage gesteht er ein, nein, mit einer solchen Person habe er noch nie sprechen können. Einige Plätze entfernt sitzt eine verschleierte Frau, die sich immer tiefer in ihren Sessel drückt. Von Saidi ermuntert, setzen sich die beiden Seite an Seite und reden miteinander. Ein langer, bald sehr entspannter Austausch.
Ce qui fait l'originalité de Djihad et ce qui n'a pas été compris par certaines personnes au début.
Mein Theaterstück hat eine gewisse Originalität, die mancher anfangs gar nicht mitbekommen hat. Für mich ist Dschihad eine zweiköpfige Hydra. Ein Kopf ist natürlich das gesamte Problemfeld der Gastarbeiterpolitik in Europa. Eine fehlgelaufene Politik, die zur Ghettobildung und zur Diskriminierung geführt hat. Beim zweiten Hydrakopf nun handelt es sich um den Druck, den Muslime in Europa auf ihresgleichen ausüben. Darüber wird kaum geredet.
C'est en fait la pression que les musulmans exercent eux-mêmes sur les leurs. Et ça, on n'en parlait pas souvent.
Deshalb hat der Autor das Thema in Dschihad auf die Bühne gebracht.
Toi, tu t'es fiancé.
Du bist verlobt? Aber nein. Warum nicht? Meine Eltern sind dagegen. Aber im Islam ist es doch unglaublich wichtig zu heiraten. Meine Geliebte heißt Valérie. Eine Nicht-Muslimin. Das kommt für die muslimische Familie einem Affront gleich. Der Druck, den muslimische Gemeinden auf ihresgleichen ausüben, ist teils sehr stark und sogar gefährlich. Einen solchen Druck gibt es in allen Religionen, aber ein Großteil von ihnen hat sich dank eines Bewusstseinsprozesses davon entfernt. Der Islam ist später entstanden, da gibt es Nachholbedarf. Die mangelhafte Gastarbeiterpolitik und der Druck, den Muslime auf Glaubensgenossen ausüben, das sind die beiden wichtigsten Probleme. Das eine hat mit dem anderen zu tun und beides lässt sich nur gemeinsam lösen. Mit seiner Arbeit müht sich der Mit-40er, Vorurteile auszuhebeln. Dass er selbst davon nicht frei ist, gibt er in seinem neuen Buch zu. Darin berichtet er, wie eine Gymnasiastin, Muslimin, ihm nach einer Dschihad-Aufführung anvertraute. Das Stück habe sie ermutigt, der Familie einzugestehen, dass sie lesbisch sei. Saidi war so beeindruckt von ihrer Courage, dass er daraufhin oft von der Begegnung erzählte und von seiner Befürchtung, ihr Coming-out habe eventuell schlimme familiäre Folgen für die junge Muslimin gehabt. Bis eines Tages eine verschleierte Studentin ihm erklärte, das Mädchen sei ihre jüngere Schwester und dass sie lesbisch sei, habe die Familie problemlos akzeptiert. Ein Aha-Erlebnis für den Autor, ein Blick in eine neue muslimische Realität. Dschihad ist weiterhin auf Tournee, seit Ausbruch der Corona-Pandemie nun virtuell, per Streaming. Gelegenheit, um abseits der Pariser Debatten zu Islam und Islamismus dem Alltagsleben im Land nachzuspüren. Man könnte meinen, dass das, was in Paris heiß diskutiert wird, das ganze Land in Atem hielte. Aber nein, das ist allen, die nicht in der Hauptstadt leben, ziemlich egal. Ihnen geht es eher darum, genug zu essen zu haben und ihre Kinder glücklich zu sehen. Da ich selbst in Paris wohne, kommt es mir so vor, als handele es sich bei der Islamdebatte um ein sehr wichtiges Thema. Ein Teil meiner Familie lebt in Südwestfrankreich. Sie hat mit dieser Frage nichts am Hut. Umso besser. Denn in gewissem Sinne betrifft sie das überhaupt nicht.
Der Dramatiker Ismail Saidi hat ein Buch über die Zuschauerreaktionen auf sein Theaterstück Dschihad geschrieben. Susanne Krause hat mit dem Autor gesprochen. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sprechstunde. Das Thema bei Martin Winkelheide: Nahrungsmittelergänzung, Vitamine, Mineralien und Co.